Ombra. Als der schwarze Prinz die Kinder nach Ombra zurückbrachte, waren die Zinnen der Stadtmauer verschneit, aber die Frauen bewarfen ihn mit Blüten, die sie aus dem Stoff alter Kleider genäht hatten. Das Wappen des Löwen wehte wieder von den Türmen der Stadt. Doch nun setzte er seine Pranke auf ein Buch mit leeren Seiten und seine Mähne bestand aus Feuer. Der Hänfling war fort. Er war vor dem Riesen nicht nach Ombra geflohen, sondern geradewegs zur Nachtburg in die Arme seiner Schwester. Und Violante war im Schutz der Nacht zurückgekehrt, um die Stadt in Besitz zu nehmen und sie bereit zu machen für die Rückkehr ihrer Kinder. Maggie stand mit Elinor, Darius und Finolio auf dem Platz vor dem Burgtor, als die Mütter ihre Söhne und Töchter in die Arme schlossen und Violante von den Zinnen herab dem schwarzen Prinzen und dem Eichelhäher für ihre Rettung dankte. »Weißt du was, Maggie?« flüsterte Finolio ihr zu, während Violante die Vorräte der Burgküche an die Frauen verteilen ließ. »Vielleicht verliebt die Hässliche sich ja eines Tages in den schwarzen Prinzen. Schließlich ist er noch vor deinem Vater der Eichelherr gewesen, und Violante war doch sowieso mehr in die Rolle als in den Mann verliebt.« Ach, Finolio, er war schon wieder ganz der Alte. Der Riese hatte sein Selbstvertrauen vollständig wiederhergestellt, auch wenn er längst in seine Berge zurückgekehrt war. Der Eichelherr war nicht mit nach Ombra gekommen. Mo war mit Resa auf dem Hof geblieben, auf dem sie schon einmal gelebt hatten. »Der Eichelherr kehrt dorthin zurück, von wo er gekommen ist«, hatte er zum Prinzen gesagt, »in die Lieder der Spielleute.« Sie sangen sie bereits überall, wie der Herr und der Feuertänzer ganz allein den Natternkopf und den Pfeifer besiegt hatten, mitsamt all ihren Männern. »Bitte, Baptista«, hatte Mo gesagt, »schreib wenigstens du ein Lied, das die wahre Geschichte erzählt. Eins, das von den Helfern berichtet, die der Herr und der Feuertänzer hatten, von der Schwalbe und dem Jungen.« Baptista hatte Mo versprochen, ein solches Lied zu schreiben, aber Finolio hatte nur den Kopf geschüttelt. »Nein, Maggie, dieses Lied wird niemand singen. Die Menschen haben es nicht gern, wenn ihre Helden Hilfe brauchen, und Frauen und Kinder sind besonders ungern in dieser Rolle gesehen.« Vermutlich hatte er recht. Vielleicht würde auch Violante es deshalb schwer haben auf dem Thron von Ombra, obwohl ihr an diesem Tag alle Bewohner zujubelten. Jacopo stand neben seiner Mutter. Er sah mit jedem Tag mehr wie ein kleines Abbild seines Vaters aus, aber Maggie erinnerte er trotzdem immer noch mehr an seinen finsteren Großvater. Ihr Herz schauderte bei dem Gedanken, wie bereitwillig er ihn dem Tod ausgeliefert hatte, auch wenn das Moos Rettung gewesen war. Auf der anderen Seite des Waldes herrschte nun ebenfalls eine Witwe, und auch sie hatte einen Sohn, für den sie den Thron hütete. Maggie wusste, dass Violante einen Krieg erwartete, doch daran wollte an diesem Tag niemand denken. Dieser Tag gehörte den heimgekehrten Kindern. Nicht eines fehlte, und die Spielleute sangen von Farids Feuer, dem Nesterbaum und dem Riesen, der auf so rätselhafte Weise gerade zum richtigen Zeitpunkt aus den Bergen gekommen war. »Ich werde ihn vermissen«, hatte Elinor geflüstert, als er zwischen den Bäumen verschwunden war, und Maggie ging es genauso. Sie würde nie vergessen, wie die Tintenwelt sich auf seiner Haut gespiegelt hatte und wie leichtfüßig er davongeschritten war. So viel Sanftmut in einem so großen Körper. »Maggie!« Farid drängte sich durch die Frauen und Kinder. »Wo ist Zauberzunge?« »Bei meiner Mutter«, antwortete sie und spürte überrascht, dass ihr Herz bei seinem Anblick nicht schneller schlug. Wann war das passiert? Farid runzelte die Stirn. »Ja, ja, Staubfinger ist auch wieder bei seiner Spielfrau. Er küsst sie so oft, dass man denken könnte, ihre Lippen schmecken nach Honig.« »Oh, Farid«, er war immer noch eifersüchtig auf Roxane. »Ich glaube, ich werde eine Weile fortgehen«, sagte er. »Fortgehen? Wohin?«